NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
4. August 1930. Der Todestag des Komponisten Siegfried Wagner.
Es ist Sonntag, der 6. Juni 1869, sehr früher Morgen. Auf der Halbinsel Triebschen am Vierwaldstätter See sind von Luzern her die Glocken zu hören, Vögel zwitschern. In leuchtendem Orange war zuvor die Sonne über dem Rigi aufgegangen. Orange auch die Tapetentür zum Schlafzimmer von Frau Cosima von Bülow, die um 4 Uhr einen Knaben zur Welt gebracht hatte.
Ein Sohn ist da. Der musste Siegfried heißen. Für ihn und dich durft ich in Tönen danken. Wie gäb es Liebestaten holdren Lohn. Sie hegten wir in unseres Heimes Schranken, die stille Freude, die hier war zum Ton.
Wurde je ein Menschenkind freundlicher auf der Erde begrüßt als dieser kleine Siegfried von seinem Vater Richard Wagner, der ihm, gerade die Arbeit an seiner Siegfried-Partitur unter den Händen, diese 20 Minuten Wundermusik für kleines Ensemble komponierte und dem Werk den schön verschwurbelten Titel gab:
Tripschener Idyll mit Fidi-Vogelsang und Orange-Sonnenaufgang.
Später dann kurz Siegfried-Idyll. Anderthalb Jahre nach Ankunft des Sohnes zum 33. Geburtstag der Mutter erklang es zum ersten Mal im Treppenhaus der Triebschener Villa. 15 Musiker, dirigiert vom Meister, auf den schmalen Stufen postiert. Die Stimmen hatten sie, weil für Notenständer kein Platz war, mit Wäscheklammern am Rücken der Vorderleute befestigt. So wurde Cosima sanft, symphonisch, idyllisch geweckt.
Die sich uns treu erwiesen ohne Wanken, so Siegfried hold, wie freundlich unserem Sohn. Mit deiner Huld sei ihnen jetzt erschlossen, was sonst als tönend Glück wir still genossen.
Richard Wagner im Huldigungsgedicht an seinen ersten und einzigen Sohn. Zwar hatte ihm Cosima, die Tochter von Franz Liszt, immer noch verheiratet mit dem Pianisten, Dirigenten und Wagnerianer Hans von Bülow, schon 2 Töchter geschenkt, Isolde und Eva, aber was waren die gegen einen Sohn, einen Siegfried? Er war der Erste, der Richard Wagner Papa nennen durfte, als er für die Schwester noch Onkel Richard war. Und doch kommt, bis 1870 in der Stadtkirche von Luzern seine Eltern endlich heiraten, Siegfried Wagner als Siegfried von Bülow zur Welt, Spitzname Fidi.
Heil deinem Siegfried, unserem Fidi, deinem Sohne, unserem Bruder, unseres Lebens Steuerruder.
So lässt Wagner die Schwestern singen, in einer Parodie auf seinen Kaisermarsch. Mutter Cosima dagegen programmiert, überhaupt nicht ironisch und gar nicht lustig, ihre Töchter auf bedingungslosen Dienst für den Erben und Stammhalter.
Lebt nun für Siegfried. All eure Gedanken seien hierauf gerichtet. Sorgt für Siegfried, dies mein erstes und letztes. Euer erstes Erwachen am Tag sei für ihn, eure erste Tätigkeit, eure schönste Sorge.
Nie soll der Fidi arbeiten müssen, ja nicht einmal dürfen, verfügt sein Vater, der unter Geldsorgen immer hatte leiden müssen. Sein einziger Auftrag, Sohn zu sein, Projektionsfläche für die Erbefantasien seiner Eltern. Immer wieder neu verkleiden sie den Kleinen. Kunstfotografien zeigen ein Kind zwischen 3 und 12 Jahren, mal im Bärenfell mit Horn als jung Siegfried, mit Schild und Adlerhelm ein Mini-Germane, aber kein bisschen Held und immer mit einem bodenlos traurigen Blick. Bilder. Das berühmte Treppenbild, das die Familie Wagner auf der Rückseite der Bayreuther Villa Wahnfried aufgestellt zeigt. Richard mit Strohhut, Hand lässig in der Hosentasche. Cosima, die sich für den Betrachter unsichtbar auf eine Stufe unterhalb des Meisters gestellt hat, damit man sehen kann, wer hier der Größte ist. Drumherum alle in ähnlichem Karo, die Bülow- und Wagner-Töchter, der Haushund. Rechts vorne am Rand Siegfried. Der Einzige, der nicht zum Fotografen schaut, sondern auf den Boden. Kurze Hosen, Hut in der Hand und mit hängenden Schultern, als hätte man ihm das ganze 19. Jahrhundert darauf gelegt. Siegfried, K. kein Idyll. Noch ein Bild, viele Jahre später. Der Meister ist längst tot, 1883 in Venedig gestorben. Cosima hat den Platz als Festspielleiterin und Gralshüterin eingenommen. Eine Straßenszene. Cosima ganz in Schwarz, mit schwarzem Schirm. Ein paar Schritte hinterdrein trottet Siegfried. Ein junger Mann, adrett angezogen. Er hat den Hund an der Leine. Der Schnappschuss zeigt, wie die Mutter wohl ungeduldig stehen geblieben ist. Ihre Haltung sagt alles. Fidi, nun komm doch endlich. Siegfried Helferich Richard Wagner lebte unter Beobachtung und unter dauerndem Genieverdacht. Musste der Sohn Wagners und Liszts Enkel nicht ein ganz großer sein? Zugleich aber lebte er im Schatten der übermächtigen Ahnen, auch er programmiert zum Dienst am Werk. Genie im Schatten nannte 1988 der Siegfried-Wagner-Forscher Peter P. Pachel eine Biografie. Der Titel sagt Genie. War er eines? Er war jedenfalls begabt. Zunächst als Zeichner. Sein erstes Studienfach war Architektur in Berlin und Karlsruhe. Vorher hatte er musikalischen Privatunterricht bei dem Hänsel- und Gretel-Komponisten Engelbert Humperdinck. 1892 unternimmt er eine Weltreise mit seinem englischen Herzensfreund Clement Harris und entscheidet sich für die Musik. Siegfried Wagner nimmt das Erbe an. 1896 dirigiert er zum ersten Mal den Ring des Nibelungen in Bayreuth.
Als ich da in den mystischen Abgrund an das Pult trat, unter mir das Riesenorchester, da wurde mir schon etwas schwindelig zumute. Gottlob kannte ich die Partitur so gut wie auswendig, sodass mein momentan getrübtes Auge nicht von den Noten abhängig war. Bald wich jede Erregung. Ich fühlte etwas von einer segnenden Hand über mir, die mich in diesen entscheidenden Stunden beschützte.
Im Jahr zuvor hatte Wagner Junior in der Londoner Queen's Hall dirigiert, im Publikum George Bernard Shaw entgeistert.
Wir sind allesamt alte Knasterbärte gegen diesen jungen Mann. Er besitzt nicht nur vollkommenes Verständnis für das Poetische an der Musik seines Vaters und Großvaters, sondern auch instinktive Zartheit und kraftvolle Geduld. Männlich, im besten Sinn. Wozu noch eine im besten Sinn weibliche Empfindsamkeit des Gefühls kommt.
Was Shaw lobt, Zartheit und quasi weibliche Empfindsamkeit, erwies sich aber auch als empfindliche Störung des Bayreuther Heldenprogramms. Fidi war schwul, damit erpressbar und angreifbar. Er bewährte sich als Dirigent seit 1908, als Cosima das Amt niederlegte, dann als Festspielleiter und immer mehr auch als Regisseur. Siegfried Wagner sorgte für etwas Frische und Freundlichkeit in den in Ehrfurcht erstarrten Festspielen. Er taktierte schneller, nutzte elektrisches Licht und sorgte insgesamt für mehr Licht auf der Wagnerbühne.
Es gab bei Siegfried Wagner keine, sagen wir mal, Härte.
Die Sängerin Ruth Jost Aden, Venus im Tannhäuser 1930.
Keine Härte, etwas, was er nicht nach seiner Idee, nach der absoluten Wagnerschen festen Aufführung, so wie es der Meister sich gedacht hatte, nur eben moderner, weicher noch und schöner.
Siegfried der Weiche, der Moderne. Als sich Bayreuth deutschnational panzerte, gegen eine Moderne, die man fürchtete, wurde Siegfried Wagners mangelnde Mannhaftigkeit zum Problem. 1914 erregt ein ätzender Artikel des homosexuellen Jägers Maximilian Harten Aufsehen. Cosima fädelt die Verlobung mit Winifred, genannt Senta, Klintwort ein, ein englisches Waisenmädchen, das von dem Wagner-treuen Ehepaar Klintwort adoptiert worden war. Siegfried scheint sogar ein bisschen verliebt. 1915 wird geheiratet, 1917 der erste Sohn Wieland geboren. Bis 1920 kommen noch Friedelind, Wolfgang und Verena zur Welt. Das Erbe war gesichert, die Ehe hielt, trotz Abkühlung.
Bei Siegfried Wagner war die nie, auch in seiner Ehe, nicht unterdrückte homoerotische Auslebung sicher für Winifred ein sehr schwer zu verkraftendes Faktum.
So Peter Pachel. 1923 tritt dann ein anderer Mann in das Leben der jungen Winifred. Adolf Hitler kommt zum Deutschen Tag nach Bayreuth und in das Haus seines Idols Wagner. Danach kommt er regelmäßig. Siegfried sieht die Besuche mit Misstrauen. Anders die Kinder.
Er war natürlich, wenn er da war, vollkommen unkompliziert.
Wolfgang Wagner, 1994, erinnert sich an Hitlers Besuche. Wie haben die Kinder den Gast angeredet?
Möglichst nicht, oder so, sagen wir, also auch Wolf gesagt, ne, bei der Deckname, gell, von ihm.
Deckname oder?
Ja, ich meine, das ist eben immer so gewesen, also wenn er eben irgendwie sein Kommen ansagt, dann sagt er nicht durchs Telefon Adolf Hitler, den Decknamen Wolf.
Vater Siegfried dachte deutsch und rechts und war im antisemitischen Geist seiner Übermutter erzogen. Doch diesen Wolf Adolf mochte er nicht.
Er hat testamentarisch bestimmt, dass ich die Leitung der Festspiele zu übernehmen hätte.
Winifred Wagner, 1977 im WDR Morgenmagazin. Sie erinnert sich an ihrem 80. Geburtstag an Siegfrieds Tod, heute vor 80 Jahren.
Ja, 1930 starb er leider Gottes, nicht im selben Jahr wie seine Mutter, und hatte testamentarisch bestimmt, dass ich die Leitung übernehme. Ich war natürlich an sich darüber, über die Idee entsetzt, habe mir aber gesagt, wenn mein Mann mir diese Leitung zutraut, dann muss ich auch bestehen. Und ich hoffe, bestanden zu haben.
Woran Winifred nicht erinnert, Siegfried hatte ihre Leitung an die Bedingung geknüpft, dass sie nicht wieder heiraten dürfe. Die merkwürdige Klausel ergibt nur einen Sinn, eine zweite Ehe Winifreds mit Wolf Hitler zu verhindern. Reichskanzler sollte er werden, aber jedenfalls nicht Festspielleiter. War Siegfried Wagner ein Genie? Er war kein schlechter Dirigent und wohl ein sehr guter Regisseur. Er wagte die Wiedereröffnung der Festspiele 1924 als Familienbetrieb auf eigenes Risiko. Er suchte neue Bilder, er hatte Humor und Selbstironie. Die Geniefrage wäre an den Komponisten Siegfried Wagner zu stellen. Nach dem großen und nie wiederholten Erfolg seiner ersten Oper Der Bärenhäuter 1899 komponierte er noch 16 weitere Opern, überwiegend auf düstere oder auch heitere Märchenstoffe. Sie tragen seltsame Titel. Schwarzschwanenreich, Wahnopfer, An allem ist Hütchen schuld. Zuletzt Das Flüchlein, das jeder mitbekam. Darin gibt es eine gute Frau, aber auch einen bösartigen Räuberhauptmann. Er heißt Wolf. Witwe Winifred ließ die Partituren ihres Mannes verschwinden. Aufführungen wurden verboten. Inzwischen können wir Siegfried Wagners eigene Musik wieder hören. Sie klingt gekonnt, nicht genial. Ausschweifend erzählt sie von Kobolden und Hexen, von getöteten Kindern, Räubern und Teufeln, von Flüchen und Opfern und dabei immer von ihrem Schöpfer. Sie sucht, oft aus finster verwobenen Untergründen, den großen Bogen, die zarte Kantilene. Traummusiken wie aus dem Unterbewusstsein eines traurigen Knaben, Auswege aus dem Zwang, ein Heldenleben führen zu sollen.
Siegfried ward ich von meinen Eltern genannt. Nun, Ambosse habe ich nicht zerhauen, Drachen habe ich nicht getötet, Flammenmeere habe ich nicht durchschritten. Und trotzdem hoffe ich, nicht ganz unwürdig dieses Namens zu sein, denn das Fürchten ist wenigstens nicht mein Fall.
Am 16. Juli 1930, Arturo Toscanini dirigiert gerade eine Tannhäuserprobe, bricht Siegfried Wagner zusammen. Man bringt ihn ins Krankenhaus, er stirbt am Nachmittag des 4. August. Dass er in dieser Zeit, in dieser Familie, das Fürchten nicht gelernt haben soll, man will es kaum glauben.
Im Zeitzeichen erinnerte Holger Neulze an Siegfried Wagner, der am 4. August 1930 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger. Zeitzeichen morgen über den französischen Schriftsteller Guy de Maupassant.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.